Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der zweite Reaktorblock des umstrittenen südböhmischen Atomkraftwerks Temelin ist heute in Betrieb genommen worden. Die Frühschicht habe am Morgen mit Arbeiten im nuklearen Erstkreislauf begonnen, sagte Anlagensprecher Milan Nebessage. Die Aktivierung der atomaren Kettenreaktion erfolge aber voraussichtlich erst am Freitag. Die Inbetriebnahme des zweiten Blocks war erst am Mittwoch von der Prager Atomsicherheitsbehörde genehmigt worden. Der erste Block von Temelin war im Oktober 2000 angefahren worden und speiste am Mittwoch bei maximaler Leistung etwa 1000 Megawatt Strom in das Energienetz. Temelin-Gegner verlangen wegen angeblicher Sicherheitsmängel die Stilllegung der Anlage. Die Vereinigung Südböhmische Mütter hat dabei Anfang Mai eine erneute Klage gegen das AKW beim obersten Gericht in Prag eingereicht. Die Rechte und Kompetenzen des zurückgetretenen Prager Oberbürgermeisters Jan Kassel werden zunächst von 5 Stadträten übernommen. Die Funktion des Oberbürgermeisters soll sein bisheriger Stellvertreter Peter Schwetz einnehmen. Die Sektionen Außenpolitik, Polizei, Denkmalschutz und Planung werden auf 4 weitere Ratsmitglieder verteilt. Dies verkündete der kommissarische Oberbürgermeister Peter Schwetz heute in Prag gegenüber Journalisten. Gut 2 Wochen vor den Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus haben vorgenommenen Prognosen zufolge sowohl die regierten Sozialdemokraten als auch die stärkste oppositionelle Kraft, die Demokratische Bürgerpartei ODS, ihre Favoritenrolle auf den Wahlsieg bestätigt. Laut der aktuell vorliegenden Umfrage der Agentur TNS Faktum würden die Bürgerdemokraten 28,7% der Wählerstimmen und die Sozialdemokraten 26,9% der Stimmen erhalten. Nahezu identisch fällt das Votum für das Wahlbündnis Koalitze und für die Kommunisten aus. Beide Wahlsubjekte kämen derzeit auf einen Stimmenanteil von je 15,9%. Außer den genannten Parteien bzw. Gruppierungen würde der Umfrage zufolge keine weitere Partei die 5%-Hürde überspringen und somit auch nicht in das parlamentarische Unterhaus einziehen. Arbeiten mit Stoffen und Organismen, die möglicherweise zur Herstellung von bakteriologischen und toxischen Waffen missbraucht werden könnten, sollen zukünftig in Tschechien nur noch mit Erlaubnis der staatlichen Atomsicherheitsbehörde durchgeführt werden können. Diese Änderung verlangt ein Gesetz, das heute nach kurzer Verhandlung im Prager Senat von 51 der 56 anwesenden Senatoren befürwortet wurde. Der indische Konzern LNM Izbat hat von der Regierung in Prag den Zuschlag für das größte tschechische Stahlwerk Novahuť, die neue Hütte, in Ostrava-Ostrau erhalten. Das berichtete die Prager Tageszeitung Bravo in ihrer heutigen Ausgabe. Das Angebot von LNM für das nordmährische Werk, in dem etwa 12.000 Menschen arbeiten, umfasse mit Investitionszusagen insgesamt 19,3 Milliarden Kronen, ca. 623 Millionen Euro, schrieb das Blatt. Die tschechische Polizei hat gestern einen 29-jährigen Arbeitslosen festgenommen, der in der vergangenen Woche mit terroristischen Anschlägen auf Hochhäuser in Brünn gedroht hatte. Wegen der anonym eingegangenen Drohung, die Häuser nach dem Vorbild der Anschläge vom 11. September 2001 aus der Luft zu zerstören, waren die Luftstreitkräfte 3 Tage in Alarmbereitschaft. Als Grund habe der Mann angegeben, die Polizei nicht zu mögen, sagte Polizeisprecher Moimir Pop. Dem Geständigen drohen bis zu 5 Jahren Haft. Christoph Eschenbach, der Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters, hat seine Teilnahme am Abschlusskonzert des Internationalen Musikfestivals Prager Frühling abgesagt. Der 61-jährige Musiker könne wegen Krankheit nicht wie vorgesehen am 2. und 3. Juni die tschechische Philharmonie dirigieren, sagte eine Festivalsprecherin der Tageszeitung Bravo. Das waren die Meldungen. Unser Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem sie Martina Schnellberger begrüßen wird.
Tagesecho.
Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie unter anderem die folgenden Themen vorbereitet. Der Rücktritt des Prager Oberbürgermeisters Jan Kassel erweckte in den Reihen der Bürgerdemokraten eine Welle der Empörung. Deutsche Städte beginnen mit der freiwilligen Entschädigung der Zwangsarbeiter. Und in unserer kleinen Wahlserie geht es diesmal um die Förderung bzw. Nichtförderung der Wissenschaft. Der Rücktritt des Prager Oberbürgermeisters Jan Kassel hat erwartungsgemäß heftige Reaktionen hervorgerufen. Dagmar Kebrilová fasst hier zusammen.
Rozhodnutí pana Kassla 14 dní před klíčovými volbami do poslanecké sněmovny rezignovat na svou funkci
Kasselsberg tritt zwei Wochen vor den Parlamentswahlen, sehe ich als sein persönliches und menschliches Versagen. Es ist ein politisch ausgeklügelter Schritt, so Václav Klaus, dessen Partei Kassel auch gleichzeitig verlässt. Im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt könne es sich um nichts anderes als um einen politischen Affront handeln. Klaus sowie weitere Parteimitglieder der Bürgerdemokraten beschuldigen Jan Kassel der Kontakte mit der Prager Burg und ihr nahestehenden Personen. Dies betrachtet Kassel als irreführend. Immer wenn jemand etwas nicht verstehen kann, kommt er mit Theorien über die Burgverschwörung, mit Geistern und solchen Sachen. Kassel sagt, dass er gerade wegen der Prager ODS-Führung zurückgetreten sei. Gegen diese Menschen kämpfe ich, um die Politik als einen Dienst an den Bürgern durchzusetzen und nicht als ein Mittel zum Sichern eigener Posten, sagte Kassel. Wenn die ODS-Mitglieder Kassel als Verräter bezeichnen, meinen die Meinungsforschungsexperten, dass dieser Schritt einen Einfluss auf die Wahlen haben wird, dass es auf die Uneinigkeiten in der Partei hinweist und es einen Rückgang von Wählern bedeuten könnte. Auch die meisten Kommentare der tschechischen Presse widmen sich Kassels Rücktritt. Der Kommentator der Lidové noviny sieht in Kassel eine schwache Person, die keine Kraft mehr hatte, innerhalb der Partei zu kämpfen und selber am meisten verloren hat. Die Tageszeitung Mladá fronta Dnes bringt gleich 4 Kommentare. Für Kommentator Pečinka ist Kassel jemand, der gesehen hat, dass er in den nächsten Wahlen keinen Spitzenplatz einnehmen wird und aus Protest sowohl vom Posten zurück als auch aus der Partei ausgetreten ist. Martin Schmerz wiederum beleuchtet 2 Seiten dieser Causa. Für ODS-Mitglieder sei er ein Faulenzer und Verräter, für Außenstehende ein arbeitsamer und aufrichtiger Mensch. Schmerz zufolge verließ er die ODS-Reihen nicht, weil er der Schwächste war, sondern weil er für die anderen eine zu große Konkurrenz darstellt.
Rund 1,5 Million tschechische Männer und Frauen wurden laut Verband der tschechischen Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis zur Arbeit für das Dritte Reich genötigt. Einige Tausend von ihnen standen dabei im Dienste der Kommunen und Städte. Mehr dazu erfahren Sie nun von Olaf Barth.
Die deutsche Presseagentur meldete am Wochenende, zahlreiche deutsche Städte hätten mit einer freiwilligen Entschädigung der tschechischen Zwangsarbeiter begonnen. Radio Prag befragte den Vorsitzenden des tschechischen Zwangsarbeiterverbandes, Karel Horák, was es denn damit auf sich habe.
Wir haben Städte, die ihren Archiven mit uns mitarbeiten wollen, und zwar die wollen in ihren Archiv verbreiten über die Kenntnisse der ehemaligen Zwangsarbeiter in ihren Städten. Das ist eine Sorte von Städte. Dann die andere Städte, die laden unsere Zwangsarbeiter zu Besuch ihren Städten. Das war zum Beispiel in Leipzig hatten wir eine Delegation, in Karlsruhe war eine Delegation, in Frankfurt am Main war auch eine Delegation von uns, die waren 4 bis 6 Tage zu Besuch dort und die haben sie dort diese ganze Zeit betreut. Dann haben wir Städte, die ein finanzielles Angebot gemacht hatten. Und zwar, bis jetzt war das Frankfurt am Main, das hat zuerst so gemacht. Die Besucher, die dort waren, 8 Tage, das war 6 Mann, die haben dann zum Schluss des Besuches jeder 2000 Mark auswendig gekriegt. Dann haben wir ein Verzeichnis geschickt, wo ungefähr 31 ehemalige Zwangsarbeiter sind, die sollten je 2000 Mark bekommen. Bis jetzt haben sie es aber nicht bekommen.
Auch die Städte Freiburg und Marburg haben laut Herrn Horák ähnliche Angebote gemacht. Dieser betont, dass die Initiative bisher in allen Fällen von den jeweiligen Städten ausgegangen wäre. Das birgt allerdings das Problem, dass es keine Einheitlichkeit gibt. Weder in der Frage, ob überhaupt alle betroffenen Städte etwas zahlen werden, noch bezüglich der Höhe der symbolischen Entschädigung. Dazu Horák.
Das macht jede Stadt unterschiedlich und das liegt dann in der Wille der Stadtrat, was da beschließt und wie viel der Markt den Leuten auszahlen will.
Wie vielen tschechischen Zwangsarbeitern Entschädigungen von deutschen Städten zustehen, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Doch in Frankfurt seien es zum Beispiel 150, in Freiburg 31 und in Leipzig rund 600, erläutert Horák. Während die tschechischen Medien sehr eifrig über die Entschädigung der tschechischen Zwangsarbeiter durch die deutsche Wirtschaft und vor allem über die dabei entstandenen Probleme berichteten, konnte man über dieses positive, freiwillige Beispiel einiger Städte in der hiesigen Presse nichts erfahren. Grund dafür sei, dass man es erst jetzt bekannt gegeben habe, meint der Vorsitzende der tschechischen Zwangsarbeiter Karel Horák und fügt hinzu.
Erst vorige Woche war eine auf Zukunft und eine Konferenz. Das waren zuerst einmal dort, die Presse war dort tätig. Das war zur der Berliner Tagung der Zukunftsfond. Dort habe ich das zuerst einmal, ich habe das öffentlich gemacht, dass diese Städte mit dieser Initiative kommen. Ja.
Drei ehemalige Architekturstudenten müssen sich aufgrund der Entscheidung des Kreisgerichtes in Brno-Brünn bei ihrem ehemaligen Professor und Chef der Kommunistischen Partei der Fakultät Jans Daschel dafür entschuldigen, dass sie ihm nach November 1989 ihr Misstrauen geäußert haben. Dagmar Kebelová berichtet.
Die Situation war im November 1989 und kurz danach überall dieselbe. Die streikenden Studenten hatten sich in der Zeit der Samtenen Revolution an allen Fakultäten versammelt, das Bürgerforum gegründet und über die weitere Existenz unter anderem auch ihre Professoren diskutiert. So auch an der Fakultät der Architektur in Brno, wo die Studenten gemeinsam einen Aufruf gegen fünf Professoren geschrieben hatten, unter anderem auch gegen Jan Snaschel. Kurz darauf hörten sie auf, seine Vorlesungen zu besuchen und Snaschel wurde gekündigt. Während andere Professoren wahrscheinlich froh darüber den Kopf in den Sand gesteckt haben, hat sich Snaschel in seiner Würde verletzt gefühlt und an das Gericht gewendet. Das Kreisgericht kam am Dienstag zu dem Beschluss, dass die Studenten Snaschels Würde tatsächlich beschädigt haben. Warum dies erklärt der Richter des Kreisgerichts Marek Ciganek.
In diesem Fall war die Anklage für die Persönlichkeit und
In diesem Fall wurde eine Klage zum Schutz der Person erhoben. In dieser behauptete der Kläger, dass sein Recht der persönlichen Würde durch unwahre Aussagen gegen seine Person verletzt wurde. In diesem Fall müssen die Autoren, also die Studenten, die Richtigkeit der Behauptungen beweisen. Deren Richtigkeit konnten sie aber nicht beweisen. Und so muss das Gericht annehmen, dass es sich tatsächlich um falsche Behauptungen handelt und die Kläger müssen sich entschuldigen.
Die Studenten wollen die Entscheidung des Gerichts nicht respektieren und erklärten, sie werden sich nicht entschuldigen, sondern sich gegen diese berufen. Der Anwalt der Studenten, Jaroslav Drusch, betrachtet die Begründung, Beweise vorzubringen, als absurd. Seiner Meinung nach ist es klar, dass die kommunistischen Vertreter sich so verhielten, wie von den Studenten bezeichnet und die Einstellung der Studenten lobenswert sei, sagte Drusch. Die stellvertretende Vorsitzende des Verfassungsgerichtes, Eliška Wagnerová, ist der Ansicht, dass es, um den Fall auszuwerten, wichtig sei, ob die drei Angeklagten ihren eigenen Willen geäußert haben oder den Willen ihrer Studienkollegen präsentiert haben. Aus den Unterlagen zu dem Prozess ginge hervor, dass es sich um den Willen aller versammelten Studenten, also ca. jene 80%, die die Samtene Revolution unterstützt haben, handelte.
Wahlen 2002.
Als die sozialdemokratische Regierung an die Macht kam, erklärte sie die Förderung der sogenannten menschlichen Ressourcen zu einer ihrer Prioritäten. Dazu gehört zweifelsohne auch die Wissenschaft und Forschung. Wie es Mitte des Jahres 2002 in diesem Bereich um Tschechien bestellt ist, damit befasst sich im Folgenden Markéta Maurová.
Der Mangel an Finanzen könne die tschechische Wissenschaft von den entwickelten Ländern entfernen und Tschechien unfähige Wissenschaftler bringen. Darauf verwies die Präsidentin der Tschechischen Akademie der Wissenschaften Hanna Ilnerová auf einem Akademietag vor etwa einem Monat. Das Kabinett hatte zwar der tschechischen Wissenschaft 0,7% des Bruttoinlandsproduktes zugesagt. In diesem Jahr wurden jedoch nur 0,54% herausgegeben. Und für das kommende Jahr kann man mit 0,57% rechnen. Und zwar trotz der Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union, in der die Ausgaben in diesem Bereich 0,9% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen und kontinuierlich steigen. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Ausschusses für Wissenschaft und Forschung, Petr Matějů, von der rechten Oppositionspartei der Freiheitsunion, zieht die Unterfinanzierung nicht in Zweifel. Ihm zufolge fehle der tschechischen Wissenschaft jedoch vor allem eine institutionelle Reform. In dieser Hinsicht unterscheide sich die jetzige Regierung nicht von den früheren, sagt Matějů.
Unsere Wissenschaft hat sich bisher institutionell nur sehr wenig transformiert. Konkret ausgedrückt, nach Angaben des Jahresberichts über die Konkurrenzfähigkeit gehören wir, was die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen betrifft, zu den letzten unter den OECD-Ländern. Der Transfer zwischen den Hochschulen, Forschungsinstituten und der Wirtschaft ist eine Grundlage für das Wachstum der Konkurrenzfähigkeit.
In Tschechien fehlt bisher ein starkes exekutives Organ, das alle Institutionen im Bereich der Wissenschaft und Forschung unter ein Haushaltsdach bringen könnte. Bevor dieses nicht vorhanden sei, sei es nicht sinnvoll, mehr Finanzmittel in die Wissenschaft zu geben, meint Mathieu.
Wenn man das, was in die Wissenschaft und Forschung fließt, mit deren messbaren Ergebnissen vergleicht, das heißt mit den Zitaten in der Fachliteratur und angemeldeten Patenten, dann steht die tschechische Wissenschaft mit ihren Ergebnissen fast am Ende. Die Förderung menschlicher Ressourcen weist hier eine sinkende Tendenz auf.
Soweit der Oppositionspolitiker Petr Matějů. Durch einen gewissen Fortschritt bringt das Gesetz über die Unterstützung der Forschung und Entwicklung, das ab 1. Juli in Kraft tritt und Bedingungen für die Gewährleistung von staatlichen Subventionen festlegt. Bis Frühling 2003 soll des Weiteren ein Gesetz über öffentliche Forschungsinstitutionen vorbereitet sein, das den Forschungsstätten mehr rechtliche und finanzielle Selbstständigkeit gewähren und eine bessere Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Organisationen ermöglichen soll. Abgesehen von allen Problemen, wo sieht Petr Matějů die Eisen im Feuer der tschechischen Wissenschaft?
Ich glaube, dass in der tschechischen Wissenschaft die Biomedizin und Biologie an der Spitze stehen. Es ist sehr schade, dass wir gerade in diesen Fächern nicht wesentlich mehr investieren. Will nämlich ein kleines Land erfolgreich sein, muss es sich in der Regel einige Bereiche aussuchen, in denen es bereits gut ist und dort die meisten Mittel investieren, um die Investitionen in die Wissenschaft zurückzugewinnen. Und erst danach kann man jene Fächer massiver unterstützen, die im Moment nicht so gut dran sind. Dies kann am Anfang eine größere Differenzierung innerhalb der Wissenschaft bringen, die aber positiv sein kann, weil sie die Latte höher legt und auch die Motivation erhöht.
Mit unserer Miniserie zu den bevorstehenden Abgeordnetenhauswahlen ist das Tagesecho beendet. Weiter geht es mit der Senderei Tschechisch-Slowakische Begegnungen.
Begegnungen.
Wie immer ist die letzte Ausgabe der Begegnungen im Monat den tschechisch-slowakischen Beziehungen gewidmet. Unser heutiges gemeinsames Thema heißt die Parlamentswahlen. Das Wort hat jetzt Lydia Korecka, die Leiterin der deutschen Redaktion von Radio Slowakei International.
Bis zu den Parlamentswahlen in der Slowakei am 21. und 22. September sind es nur noch 4 Monate. Die Wahlkampagne läuft dementsprechend auf Hochtouren. Davon zeugen die immer öfteren gegenseitigen Attacken der Politiker sowohl in der Regierungskoalition als auch außerhalb. Besonders offensiv ist der Auftritt des Vorsitzenden der außerparlamentarischen Partei SMER, Robert Fico. Seine Partei liegt mit 15% Präferenzen ganz vorne und Fico selbst sieht sich bereits in der Rolle des künftigen Premierministers. Die Kampagne läuft auch beim amtierenden Premierminister und Vorsitzenden der Slowakischen Demokratischen und Christlichen Union, Mikuláš Dzurinda. Er attackiert seinen größten Gegner, Wladimír Mečiar, und ruft zur Überwindung des Mečiarismus auf. Das ist jedoch mehr als verblüffend. Hat Dzurinda vielleicht vergessen, dass ihm die Bürger bei den letzten Wahlen grünes Licht für die Überwindung von Mečiar und Mečiarismus gaben? Es standen ihm dafür ganze 4 Jahre zur Verfügung. Wie hat er sie genutzt? Nach Beliebtheit von Mečiar und seiner Partei, Bewegung für eine demokratische Slowakei, zu urteilen gar nicht. Mečiars Partei liegt mit ständigen Präferenzen um 27% bei den potenziellen Wählern sehr hoch im Kurs. Diese Partei ist eigentlich die einzige mit einem sicheren Wahlsieg in der Tasche, noch vor den Wahlen. Ob nach ihrem Sieg die NATO- und EU-Ambition der Slowakei beeinträchtigt werden, ist nicht schwer zu erraten. Wieso liegt Mečiar so hoch im Kurs? Ist man vielleicht vom jetzigen Premier Mikuláš Dzurinda enttäuscht? Hat er seine damaligen Wahlversprechen gehalten? Diese und andere Fragen muss man sich stellen, um dahinter zu kommen, warum Mečiars Popularität nicht nachlässt. Premier Dzurinda musste kürzlich selbst zugeben, seine Vorwahlversprechen nicht eingelöst zu haben. Unerfüllt blieb das Versprechen der zweifachen Lohnerhöhung und einer relevanten Senkung der Arbeitslosenrate. Bis zur Parlamentswahl im September wird der Durchschnittslohn in der Slowakei nicht, wie 1998 versprochen, doppelt so hoch sein, sondern nur um etwa 40% höher. Ebenfalls ist es der Regierung nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Im Gegenteil, diese ist um 5% gestiegen. Günstiger fiel die Bilanz aus, was die höheren Renten, niedrigeren Steuern und die Kriminalitätsbekämpfung anbelangt. Und außerdem nicht zu vergessen, Dzurindas Regierung hat das Land vor die Tür der NATO und der EU geführt. Die christlich-demokratische Bewegung in der Slowakei gehört zu den stabilsten politischen Subjekten mit ständigen 7%igen Wahlpräferenzen. Für die September-Parlamentswahlen haben sich die Christdemokraten ein hohes Ziel gesteckt. Sie rechnen damit, dass Staatspräsident Schuster den allem Anschein nach sicheren Wahlsieger Mecia wegen seiner Unglaubwürdigkeit im Ausland nicht mit der Regierungsbildung beauftragen wird. So hoffen Sie, die künftige Regierung zusammenstellen zu können. Ist diese Vorstellung reell? Justizminister und Ex-Vorsitzender der Christdemokraten Jan Czarnogórski.
Ich glaube ja. Nicht nur nach dem Prozentsatz in den Meinungsumfragen für die Christdemokraten, aber insbesondere deswegen, weil die größte Partei in der Slowakei, die in den Meinungsumfragen ständig führt, und das ist die Bewegung für die demokratische Slowakei, angeführt von Herrn Meciar, die von den westlichen Organisationen, also NATO und der Europäischen Union, abgelehnt wird, sogar auch ihre Beteiligung in der künftigen slowakischen Regierung abgelehnt wird, und von den restlichen Parteien die christlich-demokratische Bewegung am wenigsten umstritten ist von den anderen Parteien. Deshalb die christlich-demokratische Bewegung eigentlich eine Mitteposition auf der slowakischen Parteienlandschaft einnimmt und deshalb meiner Meinung nach am besten geeignet wäre, eine Regierung nach den Wahlen zu bilden.
Laut jüngsten Meinungsforschungen würden in der Slowakei 7 Parteien die 5%-Hürde schaffen und ins Parlament kommen. Mecias Partei HZDS hat 27% Wahlpräferenzen, Ficos Partei Smer 15%, Partei der ungarischen Minderheit SMK 11%, Dzurindas Partei SDKU 9%, die Allianz des Neuen Bürgers ANO 8%, die christlich-demokratische Bewegung KDH 7% und die slowakische Nationalpartei 6%. Wird danach wieder eine Regenbogenregierung entstehen, wie es jetzt der Fall ist, bleibt abzuwarten.
Und aus der Slowakei kommen wir jetzt nach Prag zurück. Freie Parlamentswahlen sind bei weitem nicht mehr das fast heilige Ereignis, als das sie 1990 nach jahrzehntelanger Zwangspause vielen Bürgern erschienen. Die Wahlkampagne läuft auf vollen Touren. Trotzdem scheint der ganze Wahlzirkus 2 Wochen vor den Abgeordnetenhauswahlen bescheidener zu sein als bei den vergangenen Wahlen. Politische Parteien kämpfen mit den folgenden Mottos um die Gunst der Wähler. Die regierenden Sozialdemokraten, CSSD, versprechen, wir sind auf ihrer Seite. Die Bürgerdemokraten, ODS, die der CSSD vor 4 Jahren durch den sogenannten Oppositionsvertrag das Regieren ermöglichten, verkünden auf ihren Plakaten kurz und optimistisch einem neuen Schicksal entgegen. Die aus der Freiheitsunion, Demokratischen Union und den Christdemokraten bestehende Koalition versucht die Wähler mit dem folgenden Satz zu überzeugen: Wir bringen die Dinge wieder in Ordnung. Und die Kommunisten schließlich versichern, sie seien mit den Menschen für die Menschen. Nach den zu Beginn der Woche von der Agentur STEM durchgeführten Meinungsumfragen stellen sich die Wahlpräferenzen wie folgt dar. Die Bürgerdemokraten liegen mit fast 25% der Stimmen an erster Stelle, gefolgt von den Sozialdemokraten mit knapp 23% der Stimmen. Die dritthöchste Stimmenzahl, 16%, würde gegenwärtig die Koalition bekommen. Ihr folgen an vierter Stelle die Kommunisten mit etwas mehr als 13% der Stimmen. Keine andere Partei würde zurzeit die 5%-Hürde überwinden, um ins Abgeordnetenhaus gewählt werden zu können. Die nach den Wahlpräferenzen stärkste Partei, die ODS, mobilisiert ähnlich wie bei den vergangenen Wahlen gegen die linke Drohung. Nach Meinung der Bürgerdemokraten droht zwar nicht die Rückkehr des Kommunismus, eine Drohung stellt jedoch ihrer Meinung nach die sozialistische Einschränkung der Freiheit dar. Nicht nur die Kommunisten und die Sozialisten bemühen sich nach Meinung der ODS jedoch um die Rückkehr in alte Zeiten. Auch die Christdemokraten und ein Teil der Freiheitsunion zählen für die ODS aufgrund ihres Abstimmungsverhaltens dazu. Ihre Konkurrenten erinnerten jedoch daran, dass die Bürgerdemokraten vor 4 Jahren gegen die Linken zwar mobilisierten, ihnen danach jedoch ermöglichten zu regieren. Der mit Abstand größte Star großer Wahlversammlungen der Bürgerdemokraten ist Parteichef Václav Klaus, gleichzeitig Chef des Abgeordnetenhauses. Er ließ vor circa einer Woche wieder verlauten, es gebe die Möglichkeit, dass die Bürgerdemokraten mit den Sozialdemokraten schließlich eine Mehrheitsregierung bilden könnten. Die Sozialdemokraten, die Wahlsieger von 1998, änderten im Vergleich mit der vergangenen Wahlkampagne ihre Wahlstrategie. Denn der größte Star der vergangenen Jahre, der jetzige Premier Miloš Zeman, kündigte an, er habe vor, in Rente zu gehen. Auf den Wahlmeetings sowie den Plakaten präsentiert sich die ČSSD mit einem jüngeren Team, der Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses Petra Buzková, dem Innenminister Stanislav Gross und Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík. Nicht zu vergessen ist auch der ČSSD-Chef und Vizepremier Vladimír Špidla. Damit ist nicht nur die heutige Ausgabe der Begegnungen, sondern auch die halbstündige Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Sendung des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Proč bych vám? Jenom nevím, proč tvý čár snáším dál.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.